Am vergangenen Freitag fällte das sächsische Amtsgericht in Borna also ein Urteil. Und zwar schuldig. Bei dir das Urteil schuldig, was jedenfalls den Aspekt Hausfriedensbruch betrifft. Verurteilt bist du nun zu einer Geldstrafe. Wie wurde denn dieses Urteil, diese Verurteilung zu Hausfriedensbruch begründet im Gericht?
Dazu möchte ich kurz ausholen. Also es sind ja angeklagt gewesen Aktivistinnen, ParlamentarierInnen und JournalistInnen. Ich habe die Prozesse eigentlich alle begleitet, mir das angeschaut und durchweg ist bei dem Hausfriedensbruch ja immer notwendig, dass das Gelände umfriedet ist. Und wir haben also festgestellt, dass das Gelände gut bis zur Hälfte nicht umfriedet ist. Insgesamt sind es so, ich glaube, 6 Kilometer Gelände und 3 Kilometer, da ist halt einfach nichts. Da kann man einfach reinlaufen und reinfahren, sogar mit dem Auto, ohne dass man da irgendwie eine Hinweisschild sieht. Also der Hausfrieden könnte eigentlich gar nicht gebrochen werden. Das hat das Gericht jetzt nicht so interessiert und die Aktivistinnen verurteilt. Auch ParlamentarierInnen verurteilt, beziehungsweise eine ParlamentarierIn, die hatte dann noch erhoben, dass sie ja doch den Beobachtungsstatus hat, wo das Gericht dann aber argumentiert hat, es gibt keine Rechtsgrundlage. Was auch so richtig ist, Rechtsgrundlage hätte es nur gegeben, wenn die ParlamentarierIn vom Parlament beauftragt gewesen wäre, als parlamentarische Beobachtung vor Ort gewesen zu sein. Das war nicht der Fall und so gab es irgendwie keine Rechtsgrundlage, also eine Entschuldigung. Und ja, bei uns war es dann so, dass wir gesagt haben, wir berufen uns aber auf Artikel 5, Meinungspressfreiheit, sächsisches Pressegesetz. Und da hat man schon gemerkt, dass vor Gericht, dass es auf jeden Fall wirkt. Meine Strafe in Anführungsstrichen ist da auch geringer ausgefallen als bei allen anderen. Das ist 10 Tagessätze zu 15 Euro. Der Richter sprach von einer Verwarnung und die auch nur auf Bewährung, wenn das eintritt. Das heißt, ein Jahr darf ich mir nicht zu Schulden kommen lassen, ansonsten müsste ich diese relativ geringe Geldstrafe bezahlen. Warum er das jetzt gemacht hat, ja, das ist bislang noch ein bisschen unklar. Wörtlich hat er sich so richtig nicht geäußert, hat aber auch gesagt, er muss in den Spiegel schauen können und eine hohe Strafe, die dann auch die Berufungsinstanz wesentlich leichter machen würde, kann er auf jeden Fall nicht aussprechen, weil also es passt einfach nicht. Deswegen hat er das relativ niedrige Strafmaß angesetzt. Warum er sich nicht zu einem Freispruch hinreißen lassen konnte, das steht ein bisschen in den Sternen. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Schelm ist, der die Möglichkeit geben möchte, das nochmal höherinstanzlich prüfen zu lassen, was dann natürlich bei einem Freispruch auch wesentlich mehr Gewicht hätte. Weil es geht ja um mehr als jetzt einen lapidaren Hausfriedensbruch, sondern um massiven Eingriff in die Pressefreiheit mittels dieser Anklage überhaupt, also dass die überhaupt erhoben wurde.
Und damit hast du eigentlich auch schon die Grundsatzfrage angesprochen, also es gibt jedenfalls in meinem gesunden Demokratieverständnis eben diese Pressefreiheit, die dich als Journalist eben davor schützen sollte oder dich in deiner Ausübung deines Jobs eben von solcher Anklage wie Hausfriedensbruch befreit. Gerade wenn es eben um eine Berichterstattung eines so großen zivilgesellschaftlichen Protests mit mehr als 1000 Teilnehmenden geht, wie es eben in der Ende Gelände Protestaktion im November 2019 der Fall war. Und witzig oder vielleicht auch ein bisschen lächerlich ist ja auch, dass aus diesem Protest heraus auch noch das sächsische Pressebild des Jahres 2019 entstanden wurde, was ein sehr starkes Foto ist von Tim Wagner, der auch von der MIPRAG angeklagt war. Also wie kannst du dir das erklären, dass das Interesse des Kohlekonzerns der MIPRAG einfach wichtiger ist als progressive Pressearbeit und darüber hinaus vielleicht auch auf eine, also würde ich mir wünschen, bei dem Stichwort SLAP, also Strategic Lawsuits Against Public Participation, dass du das vielleicht auf so einer höheren Ebene einordnest, also wie das Verhältnis zu Pressefreiheit eben ein bisschen größer in dem Demokratieverständnis Europas ist.
Tatsächlich ist das eine Thematik, an die mich die MIPRAG jetzt selber herangeführt hat, weil vorher war mir das nicht so richtig bewusst. Man kann ja schon so sagen, wenn ich jetzt bei Rot über die Ampel gehe oder fahre mit dem Fahrrad oder so, dann weiß ich, ich baue hier gerade Mist. In meinem Fall hat sich mir die Frage überhaupt nicht gestellt. Ich mache da meine Arbeit und wenn ich dann danach für irgendwas bestraft werde, also es war mir erstmal unverständlich und erstmal habe ich auch gesagt, okay, unter viel Grummeln und Raten der Anwälte erstmal, ich bezahle das, sind darauf auch erst eingegangen und dann habe ich gesagt, nein, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, das mache ich nicht. Und bin dann tatsächlich auf diese SLAP-Strategie gekommen, was jetzt kein neues Phänomen ist. Es ist tatsächlich so, dass dezidiert es so ist, dass große Konzerne gerne dorthin gehen und dann Journalistinnen verklagen, mit Klagen belegen und die einfach mundtot machen. Also es hat tatsächlich eine Strategie, es ist im Europäischen Parlament auch schon angekommen, es haben sich die Kommission damit beschäftigt, es gab Arbeitsgruppen und jetzt wurde auch eine Richtlinie erarbeitet, dass nationale Gerichte, Staatsanwalten, Anwaltschaften darauf hingewiesen werden, dass damit irgendwie umzugehen ist, wenn Journalistinnen verklagt werden. Und im letzten Monat, im November, wurde in Großbritannien tatsächlich auch von der Anti-Slap-Kommission dem britischen Justizminister einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Journalistinnen schützen soll. Also da ist es schon wesentlich weiter. Das Thema Slap-Klagen ist hierzulande noch nicht so sehr verbreitet, aber ich finde, das ist eine hervorragende Gelegenheit, das Thema ein bisschen weiter zu bearbeiten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir hier jetzt weiter kämpfen, in Anführungsstrichen. Der Kampf wird natürlich auf einer gerichtlichen Bühne, aber auch in der Öffentlichkeit geführt. Aber ich denke, wir machen das Thema ein bisschen publik und ich denke auch, dass sich da in der Rechtslage hierzulande etwas ändern wird und wir uns an die europäischen Normen anpassen.
Im Rahmen deiner Recherche zu diesen Slap-Fällen hast du da vielleicht auch von anderen JournalistInnen gehört, die jetzt auf dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland ähnlich angeklagt worden sind?
Ja, also rückblickend betrachtet kann ich das tatsächlich erst so sehen. Wir haben das im Westen ganz häufig so, dass Journalistinnen auch mit in die Grube steigen und dann also neben Polizeigewalt aufgrund der unklaren Rechtslage, aber auch dezidiert mit Anklagen zu tun haben. Das heißt einmal der Hausfriedensbruch, dann wird eine Unterlassungserklärung eingefordert. Also es wird so mit allen juristischen Mitteln versucht, gegen Journalistinnen vorzugehen. Und das ist auch so eine Definition dieser Slap-Klagen oder der Menschen gerade in Großbritannien, dass die Gerichte von großen Konzernen einfach davon dazu missbraucht werden, gegen Journalistinnen vorzugehen und das Recht auf Pressefreiheit einzuschränken. Das ist also eine Systematik, der man sich einfach bewusst werden muss, einmal als Journalist, aber dann ist die Jurisprudenz natürlich auch gefragt, sich dem Thema anzunehmen, diese Strategie zu erkennen und da auch Wirkungsmechanismen zu entfalten. Der Richter am Amtsgericht Borna hatte auch ganz klar gesagt, also er fragt sich auch, wie kann das denn sein, dass eine Ermittlungsbehörde den Fall auf dem Schreibtisch liegen hat, also so ein Strafantrag, Hausfriedensbruch, da der Name auftaucht, Pastor Santos, man genau sieht und weiß, also wurde auch mehrfach gesagt, dass ich bekannt bin, dass ich als Journalist tätig bin. Ja, wie kann es denn sein, dass dort die Ermittlungen weitergeführt werden? Und wenn dieser Strafantrag dann bei der Staatsanwaltschaft landet, wie kann es denn sein, dass die Staatsanwaltschaft das nicht einfach einstellt? Also er hätte selber gerne gesehen, dass im Rahmen dieser, bis das zum Gericht kommt, dass es dort einfach schon eingestellt wird wegen Nichtigkeit. Und genau.
Ja, das ist ja äußerst spannend. Also wird wahrscheinlich jetzt auch vom Richter am Amtsgericht in Borna eben dein Prozess oder die große Frage, wie umgehen mit JournalistInnen, die zivilgesellschaftlichen Protest dokumentieren, eben weitergetragen auf eine nächsthöhere Instanz. Und da gehst du auch hin, da wirst du auch hin. Was sind konkret die nächsten Schritte?
Ja, also ich bespreche mich gerade oder wir besprechen uns gerade mit Journalistinnen von größten öffentlich-rechtlichen Sendern, die das Phänomen auch schon wahrgenommen haben. Die verordnen das ein bisschen, dass es aus den USA kommt, also so eine strategische Beeinflussung von Medien mittels großer Konzerne. Wir in Leipzig sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass es möglicherweise aus der russischen Ecke kommt. Wir haben hier gerade die Catherine Belton in Großbritannien, eine Journalistin und Autorin von Putins Netzwerk. Diese Veröffentlichung dieses Buches wurde auch mit Klagen belegt. Also die hatte da auch ganz viel zu tun und die ist auch bei der britischen Anti-Slap-Kommission aktiv. Also es geht so ein bisschen auf die Recherche, wo kommt das jetzt her, was sind die Wirkungsmechanismen und bei der MIPRAG muss man ja auch sagen, haben wir auch einen Vertreter, der Russland, der sehr zugeneigt ist, ein Dickelfeldpräge mit Gazprom hat, also zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist und kann mir jetzt keiner erzählen, dass Gazprom Einschnitte der Pressefreiheit in Russland, Gazprom ist natürlich das Lebenselixier des russischen Staates, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch so ein bisschen der Information rübergeschwappt ist, wie man möglicherweise sein Geschäft ungestört erledigen kann. Also ich verorte das eher im Osten. Andere Stimmen sagen, das kommt eher aus dem Westen. Letztendlich ist es aber egal. Wir befinden uns in Europa und wir haben ja auch Rechte und Normen, die auf jeden Fall die Pressefreiheit schützen sollten. Das Thema ist jetzt hier auf dem Tisch und das wird bearbeitet. Also ich nehme das eigentlich ganz gerne und dankbar an. Gehe damit ganz entspannt um. Das braucht man natürlich nicht, aber dadurch erwächst ein neuer journalistischer Auftrag.
Jetzt möchte ich zum Abschluss noch eine ganz polemische Frage stellen oder Du hast ja schon die machthabenden Personen oder die machtausübenden Personen erwähnt, also wie zum Beispiel den Großunternehmer und den Besitzer der Braunkohlefirma MIPRAG. Der heißt Daniel Kretinsky. Und ich würde gerne wissen, gibt es ein paar Worte, die du ihm gerne mal sagen würdest?
Ach so, ja, Kretinsky. Also er macht seine Geschäfte in Europa, dann täte er, glaube ich, auch gut daran, sich an die hiesigen Rechtsnormen zu halten und sollte sich da nicht zu sehr auf die Praxis von seinen Geschäftspartnern in Russland einlassen. Ich denke, dann kann man hier möglicherweise ganz gut miteinander zurechtkommen. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich mir sicher, dass die Journalisten-Bubble sich ihn auch noch mal genauer anguckt. Das hatte sie ja in der Vergangenheit auch getan. Unter anderem ist, glaube ich, sein Name in den Panama Papers gefallen. Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Und wenn es hier um das strategische Unterhöhlung der Pressefreiheit geht, dann wird da von der Bubble auch die Antwort drauf kommen.